Und jetzt in HR Info und SWR Aktuell. Himmel und Erde.
Mit Klaus Hofmeister einen schönen Sonntag wünsche ich Ihnen. Heute am 1. September 2024, das ist ja der traditionelle Antikriegstag im Jahr, fragen wir, ob gewaltfreie Methoden der Konfliktlösung noch eine Chance haben und warum das Aggressionsniveau in unserer Gesellschaft immer weiter ansteigt. Gibt es Alternativen? Wie lässt sich eine Gesellschaft befrieden und wie stärken wir in uns die Bereitschaft zur friedlichen Kommunikation? Das ist mein Sonntagsthema hier bei Himmel und Erde und herzlich willkommen dazu. Zunächst aber blicken wir auf einige aktuelle Ereignisse und da gehen wir zunächst nach Paris. 2,5 Wochen hat sich Paris eine Olympia-Atempause gegönnt, aber jetzt folgt Teil 2, die Paralympics. Am Mittwochabend wurden sie mit einer spektakulären Feier eröffnet. Erneut sind die Kirchen in Frankreich auch bei der Begleitung der Paralympics sehr aktiv. Holy Games heißt auch hier das Stichwort, wie schon bei den Olympischen Spielen zuvor. Stefanie Mark hat berichtet.
Die Madeleine-Kirche in Paris, ein Monumentalbau mit riesigen Säulen und steilen Stufen hinauf. Doch ein Pfeil weist den Weg zu einem Lift für Rollstuhlfahrer. Oben angekommen hängt links in der Madeleine-Kirche ein meterlanges champagnerfarbenes Stoffbanner herab. Chapelle Notre-Dame des Sportifs, die Sportlerkapelle samt Marienstatue. Dazu das virtuelle Plakat eines Leichtathleten im Rollstuhl. Das Evangelium sei Sport steht drüber. Auf 2 Bildschirmen Botschaften von Französisch bis Arabisch, auf Deutsch der Psalm »Durch deinen Sieg wächst sein Glanz« oder das Zitat von Papst Johannes Paul II. »Ohne Opfer erreicht man keine großen Resultate.« Überraschend, aber eine gute Idee, das gibt der Kirche gegenüber der Jugend ein positives Image. Eine gute Botschaft auch für den Sport. Man verbindet die Kirche vielleicht mit anderen Dingen, aber Papstbotschaften für Frieden, Brüderlichkeit, das Zusammenkommen der Völker, das sind ja Parallelen zum Sport. Ich find's gut. Isabelle de Châtelet, durchtrainiert und sportbegeistert, leitet Holy Games, die Aktion, mit der Frankreichs katholische Kirche die Spiele begleitet. Sie erklärt: Wir wollten diese Kapelle, weil wir der Welt des Sports zeigen wollen, die Kirche ist da. Wir haben sie schon zur Rugby-WM eingeweiht. In ein Tablet kann man hier Gebetswünsche schreiben, man kann sich auch taufen lassen. Die Sportler sind sehr gerührt über die Wertschätzung der Kirche. Es ist nicht die erste Sportlerkapelle. In Südwestfrankreich gibt es seit langem eine Rugby-Kapelle. Im Département Lande am Atlantik sind 2 weitere Radfahrern und Läufern gewidmet. Isabelle de Châtelet weiß um die frühere Symbiose zwischen Kirche und Sport. Im 19. Jahrhundert begleitete die Kirche den Sport wirklich. Viele Sportvereine gehörten damals zu einer Gemeinde. Von ca. 1850 bis 1920 hatte wohl so ziemlich jedes Dorf mit Kirche und Glockenturm auch einen kleinen Sportclub, organisiert vom Pfarrer. In den 1960er Jahren hat die Kirche sich durch die gesellschaftlichen Umstände zurückgezogen. Aber 3 Fußballclubs der ersten Liga entstammen katholischer Schirmherrschaft.
Auxerre, Brest, Montpellier.
Seit mehreren Jahren versucht die Kirche, verlassenes Terrain zurückzuerobern. Mit Sportcamps für die Jugend oder Fahrradpilgern. In diesem Sommer mit Holy Games.
Der Tempel des Herodes im damaligen Jerusalem, also vor 2000 Jahren, eines der eindrucksvollsten und größten Gebäude der antiken Mittelmeerwelt war das. Etwa 20 Fußballfelder groß. Und um sich das so richtig vorstellen zu können, müsste man eigentlich mitten auf dem Tempelhof stehen und sich einen Eindruck verschaffen. Doch der Tempel wurde im Jahr 70 nach Christus vor knapp 2000 Jahren zerstört. Wie es trotzdem geht? Das Bibelhaus-Erlebnismuseum in Frankfurt am Main macht es möglich mit seiner neuen Sonderausstellung, die sich Nathalie Franke für uns angeschaut hat.
Tempelsteuer zahlen, sich nach der langen Reise mit einem Stückchen Brot stärken und den Tempelhof entlang spazieren. In der neuen Sonderausstellung Virtuell Jerusalem können Besucherinnen und Besucher des Bibelhaus-Erlebnismuseums selbst in die Welt des Jerusalemer Tempels eintauchen, und zwar mithilfe von virtueller Realität. Durch spielerische Interaktion und 3D-Modelle von antiken Münzen erleben Sie dabei zum Beispiel den Umgang mit Geld im Tempel. Die Ausstellung wurde konzipiert von der Universität Tübingen und ist nun zu Gast in Frankfurt. Zum Team gehört unter anderem Jakob Trugenberger, Doktorand der evangelischen Theologie. Zu seinen Aufgaben zählte die Auswertung der historischen Quellen zum Aufbau des Tempelberges, beispielsweise die Beschreibung des Tempels von Flavius Josephus.
Die Ausstellung lohnt sich, weil sie ermöglicht, nicht nur ein Modell des Tempels quasi von oben in der Vitrine zu betrachten, sondern tatsächlich durch dieses Modell durchzulaufen und ja, eben diese Dimensionen, wie sie zumindest Josephus überliefert, auch selbst zu sehen und selbst zu erleben. Und andererseits ermöglicht eben diese Ausstellung es, Münzen detailliert anzuschauen. Wir haben 3D-Scans der Münzen integriert in das Modell. Das heißt, die Münzen können in die Hand genommen werden, sie können gedreht und gewendet werden, man kann sie sogar vergrößern.
Sowohl digital als auch als Original in der Vitrine zeigt die Ausstellung insgesamt 4 Münzen. Einen tyrischen Schekel, 2 Bronzemünzen, die in Jerusalem geprägt wurden, und eine nabatäische Münze.
Meine persönliche Lieblingsmünze ist der tyrische Schekel. Es ist einfach eine wirklich große, auch schwere Silbermünze mit sehr schönem Münzbild auch. Sie zeigt auf der Vorderseite Herakles Melkart, auf der Rückseite ein Adler und ist auch wirklich dick und erhaben geprägt. Einfach eine eindrucksvolle Münze.
Eindrucksvoll sind auch Technik und Software für virtuelle Realität, kurz VR, hinter der Ausstellung. Die Besucherinnen und Besucher setzen eine sogenannte VR-Brille auf und tauchen ein in den virtuellen Nachbau des Tempels. Dafür zuständig war Softwareentwickler Luca Dreiling.
Was mir persönlich am meisten Spaß gemacht hat, war, diese kleinen Interaktionen einzubauen und damit den Leuten so ein bisschen das Lachen aufs Gesicht zaubert.
Konkret heißt das,
wenn man schon ein Brot kauft, dann sollte man das zum Beispiel auch essen können.
Auch Veit Dinkelacker, Direktor des Bibelhaus und Kurator der Ausstellung, ist zufrieden mit der Kooperation und begeistert von der Ausstellung.
Also es ist eine ganz besondere Ausstellung, dadurch, dass sie nur 4 ganz kleine Objekte hat und im Übrigen einen riesigen virtuellen Raum, den man eben über die Virtual Reality Brille besuchen kann. Also es ist ein ganz anderes Museumserlebnis, weil man eben tatsächlich nicht nur in den umbauten Flächen unterwegs ist, sondern in eine ganz andere Welt reisen und wechseln kann.
Veit Dinkelacker rät allen Interessierten,
ins Bibelhaus kommen, die Brille aufsetzen, die Controller in die Hand nehmen und losmarschieren und dann in Interaktion zu treten mit den Münzen und dem Raum.
Virtuelles Jerusalem, das kann man erleben im Bibelhaus Erlebnismuseum Frankfurt noch bis zum 15. September. Heute ist der 1. September, das ist traditionell der Antikriegstag. Und gleich 2 Kriege sind es, die uns besonders nah sind, der in der Ukraine und der zwischen der Hamas und Israel. Und es scheint so, als ob in beiden Fällen kein Weg vorbeiführt an militärischer Gewalt zum Schutz gegen Aggression. Aber gab es nicht mal den Slogan, Frieden schaffen ohne Waffen, sind diese Zeiten endgültig vorbei? Und wie sieht es aus mit dem Aggressionsniveau in unserer Gesellschaft allgemein? Haben wir nicht den Eindruck, dass im Alltag, im Verkehr, in den sozialen Medien der Ton insgesamt rauer wird? Warum steigt dieses Aggressionsniveau und können wir etwas dagegen unternehmen? Als Gesellschaft, als Einzelne? Das ist mein Sonntagsthema in Himmel und Erde heute am Antikriegstag. Kanzler Scholz hat ja nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine eine Zeitenwende ausgerufen. Was bedeutet das für die Wege zum Frieden unter den neuen Bedingungen? Gibt es nur noch die Sprache der Gewalt? Darüber hat Lothar Bauerochse mit Jonas Driedger vom Peace Research Institute Frankfurt gesprochen. Er ist auch Vertretungsprofessor für Politikwissenschaft an der Frankfurter Goethe-Uni.
Ich glaube, es ist wichtig, dass man sich in diesem Kontext erstmal vor Augen hält, dass die Welt schon vorher anders war. Also auch vorher im Russland-Ukraine-Konflikt haben gewalttätige Maßnahmen eine große Rolle gespielt. Wir haben ja in diesem Land vom Krieg in der Ukraine gesprochen und Russland nie direkt als eine Konfliktpartei angesprochen. Militärische Entwicklungen waren aber damals schon hochrelevant. Es war auch vorher so, dass Konflikte teilweise nicht gewaltfrei ausgegangen sind. Afghanistan, Irak, Balkan. Aber es ist auch jetzt nicht so, dass nicht militärische Mittel unwichtig wären. Sanktionen und Diplomatie sind das weiter. Deswegen würde ich sagen, dass die Zeitenwende vor allem eine Realisierung und eine Umdenkung bedeutet und nicht ein Ende von ziviler Konfliktbearbeitung.
Ein wichtiges Bedürfnis ist ja, wieder zu Sicherheit und Verlässlichkeit auch in internationalen Beziehungen zu kommen. Geht das zurzeit nur auf dem Weg der Stärke- und Machtdemonstration, gegebenenfalls auch mit Gewalt?
Mit der Gefahr einer groben Vereinfachung will ich mal pauschal sagen, dass in den internationalen Beziehungen ist eine Politik ohne Macht genauso ineffizient wie eine Politik, die sich nur aus Macht speist. Also es braucht immer sowohl die zivilen als auch die machtbezogenen Ressourcen, um in komplexen Konflikten auch eine Änderung herbeizuleiten. Deswegen spricht man ja manchmal auch von machtbewusst und wertegeleitet. Also es braucht beides.
Ist ja ein wichtiger Hinweis, Herr Drietger, dass wir da nicht in Entweder-oder-Denkmuster verfallen. Wo könnten denn nach Ihrer Einschätzung überhaupt zivile Konfliktlösungen ansetzen? Was sind da so die Voraussetzungen?
Zivile Konfliktlösungen können überall ansetzen und das geht vom ganz Kleinen in das ganz Große. Im ganz Kleinen, man darf nicht vergessen, dass trotz Propaganda und trotz Repression innerhalb von Russland sehr tapfere Menschen aus verschiedensten Gründen sich gegen den Krieg oder gegen diese Art von Kriegsführung aussprechen und auch, dass viele Menschen in Russland große Sorgen haben. Die machen sich trotz all dieser widrigen Umstände auch durchaus bemerkbar. Auf einer ganz großen Ebene sind zivile Konfliktlösungsmechaniken natürlich ganz klassisch die Sanktionen und die Diplomatie. Hier kann angesetzt werden, dass zum Beispiel durch die Sanktionen Russland signalisiert wird, dass sowas nicht unbestraft bleibt, dass sowas Auswirkungen hat. Und dann gibt's natürlich noch das klassische Feld der Diplomatie, in der ausgelotet wird, ob man zu einem Waffenstillstand kommen kann und vielleicht gewisse Fragen in irgendeiner Weise temporär entpolitisieren kann, um zu einem Waffenstillstand zu kommen. Also da gibt es verschiedenste Mittel und Wege. Ein ganz wichtiger Aspekt ist auch wohl, dass Russinnen und Russen und Ukrainerinnen und Ukrainer versuchen, in Kontakt und in Kommunikation zu bleiben, denn Konflikte dieser Art bringen ganz viel Hass und Chauvinismus mit sich. Und da wäre es gut, wenn auch jetzt schon, was ja auch stattfindet, viel dagegen getan wird.
Gewaltfreie Konfliktlösung. Hat das mit der Zeitenwende noch eine Chance? Das war Jonas Drietger vom Peace Research Institute Frankfurt. Gewaltfreiheit, das ist auch ein Thema für Sant'Egidio. Sant'Egidio, das ist eine katholische Gemeinschaft mit Sitz in Rom, die sich weltweit für die Abschaffung der Todesstrafe engagiert, für Flüchtlinge sich einsetzt und für den Frieden und das nicht nur mit frommen Worten, sondern auch ganz praktisch durch die Mitarbeit in Flüchtlingslagern, in Obdachlosenunterkünften und in sogenannten Friedensschulen, in denen Kinder aus benachteiligten Familien betreut werden. Von Dienstag bis Donnerstag der vergangenen Woche haben sich knapp 1000 junge Menschen aus ganz Europa in Berlin getroffen, eben Mitglieder dieser Bewegung für den Frieden, die eng mit Sant'Egidio verbunden ist. Mit dabei fast 100 Jugendliche aus der Ukraine. Gemeinsam wurde gebetet, diskutiert und die Geschichte Berlins erkundet. Matthias Bertsch hat mit den Teilnehmenden des Jugendtreffens darüber gesprochen, was Gewaltfreiheit für sie bedeutet.
Ira kennt verschiedene Formen von Gewalt. Die kleinen alltäglichen Aggressionen in Berlin, wo sie seit einem Jahr lebt, aber auch die große Aggression des Krieges in der Ukraine, wo sie aufgewachsen ist. Wir dürfen die Augen vor der Gewalt nicht verschließen, sagt die 23-Jährige. Wir müssen ihr etwas entgegensetzen.
Wir können nicht die ganze Welt ändern, also alleine, aber wir können ein bisschen Frieden, ein bisschen Licht in diese dunkle Welt bringen.
Für Ira heißt das konkret, sie engagiert sich seit langem in den Friedensschulen von Sant'Egidio, in denen Kinder nicht nur einen Ort zum Spielen, sondern auch Freunde finden können. So wie Ira engagieren sich viele Teilnehmer des Treffens in Projekten von Sant'Egidio. Anna aus Rom arbeitet in ihrer Heimatstadt mit Obdachlosen. Die Geschichte ist voller Kriege, so die 22-Jährige, aber was für Lehren ziehen wir daraus? Der Sieg sei nie durch Waffen und Gewalt zu finden, sondern nur durch Freundschaft, zitiert Anna den Präsidenten von Sant'Egidio, der in Berlin eine Rede vor den Jugendlichen gehalten hat.
As a matter of fact, we have wars.
Ja, wir haben Kriege, aber als junge Menschen wollen wir eine Kultur des Friedens schaffen. Vielleicht gibt es heute Kriege, weil es am Anfang keine Freundschaft gab, kein Dialog. Wir als Sant'Egidio wollen ein Gespräch zwischen verschiedenen Kulturen, Ländern und Völkern. Das ist die Kultur des Friedens. Kritische Debatten über die Frage, ob Krieg, sei es in der Ukraine oder in Gaza, ohne den Einsatz von Gewalt beendet werden kann, findet man auf dem Jugendtreffen kaum. Aber das ist auch nicht das Ziel. Bei Sant'Egidio versammeln sich Menschen, die der Sprache der Gewalt etwas entgegensetzen wollen. Auch die 17-jährige Sascha aus der Ukraine betreut in ihrer Heimat Kinder in einer Friedensschule. Viele Kinder lachten kaum, weil sie so viel verloren haben, sagt sie. und wir versuchen, ihnen ein wenig Lebensfreude zurückzugeben.
Maybe it is small spots in the sea, but sea consists of the spots.
Vielleicht sind es nur kleine Tropfen im Meer, aber das Meer besteht aus diesen Tropfen. Wir sind nur Teenager, aber ich hoffe, dass gewaltfreie und friedliche Aktionen uns vielleicht helfen können.
Yes, I hope that maybe non-violent action, peaceful action can help us.
Gewaltfrei leben und sich für Gewaltfreiheit einsetzen. Das war ein Thema beim Berliner Jugendtreffen der Gemeinschaft Sant'Egidio, das Matthias Bertsch für uns besucht hat. Himmel und Erde, das Sonntagsthema. Wir fragen heute am Antikriegstag nach Wegen aus der Gewalt und gehen jetzt mal auf eine gesellschaftliche Spurensuche hierzulande. Es sieht so aus, als habe unsere Gesellschaft gerade ein zunehmendes Gewaltproblem. Der brutale Messerangriff von Solingen war da ein trauriger Höhepunkt. Aber auch die fast schon alltägliche Gewalt macht uns zu schaffen. Im Straßenverkehr, im mitmenschlichen Umgang, in den sozialen Medien. Professor Hartmut Rosa ist Soziologe und Politikwissenschaftler und ein genauer Beobachter unserer wenig friedlichen Zeit. Mein Kollege Lothar Bauerochse hat ihn dazu gesprochen.
Herr Rosa, teilen Sie die Analyse eigentlich, dass wir ja eine zunehmende Aggressivität untereinander haben?
Ja, ich würde diese Analyse durchaus teilen. Ich glaube, dass wir diese Aggressivität auch nicht nur untereinander haben, sondern dass wir sie zur Welt insgesamt haben. Meine Analysen beschreiben irgendwie ein Aggressionsverhältnis zur Welt als Grundform modernen Lebens. Dieses Aggressionsverhältnis beruht zum einen darauf, dass wir fast alle Bereiche des sozialen Lebens wettbewerbsförmig natürlich organisieren, sodass wir immer im Kampf stehen, auch mit anderen. Aber insbesondere auch, dass wir gezwungen sind, immer zu wachsen, zu beschleunigen, Innovationen hervorzubringen. Und es führt auf drei Ebenen zu dem, was ich als Aggressionsverhältnis beschreibe. Erstens Aggression zur Natur, als dem umgreifenden, uns umgebenden System. Wir haben in extraktiven Industrien ein aggressives Naturverhältnis und verschmutzen die auch. Und wir haben auch ein aggressives Selbstverhältnis. Wir sind mit uns zunehmend unzufrieden. Das zeigen Daten der Sozialforschung sehr gut. Menschen sind mit ihrem Körper unzufrieden, mit ihrer Psyche unzufrieden. Wir liegen manchmal mit uns selbst im Krieg, was dann auch zu Burnout zum Beispiel führt. Und wir sehen ein wachsendes Aggressionsverhältnis in der Politik und jetzt auch wieder in kriegerischen Formen.
Also drei Dimensionen, die Sie da beschreiben. Das heißt, das ist vermutlich gar nicht jetzt ein Problem des Einzelnen oder der Einzelnen, sondern eher ein systemisches Problem?
Das würde ich unbedingt sagen. Also die Art der Verfassung, auch der strukturellen Verfassung und der ökonomischen Anlage moderner Gesellschaften zwingen uns in ein bestimmtes Weltverhältnis. Dieses Weltverhältnis lässt sich heute als Kampfmodus beschreiben. Ja, wenn wir morgens aufstehen, kennen wir eigentlich schon diesen Kampfmodus. Ich muss unbedingt den Bus erreichen. Ich muss unbedingt was für meine Haut tun. Ich muss unbedingt was gegen mein Gewicht tun. Da geht es eigentlich schon los. Wir begegnen uns schon im Badezimmer in einem Aggressionsverhältnis. Und dann kämpfen wir mit den Formularen, mit den Bussen, mit den Behörden, mit den Bürokratien, mit den anderen und in unserem Konsumverhalten eben auch in und gegen die Umwelt.
Aber dieser Kampfmodus, schönes Bild, finde ich, macht es sehr deutlich, das hat ja Folgen. Wie wirkt sich das aus auf uns als Einzelne, aber auch auf unser Miteinander?
Ja, es trübt sozusagen unsere Zukunftshorizonte ein, unsere Möglichkeiten, mit uns auf Welt einzulassen. Dieser Kampfmodus führt zu einem Verschließen. Es wird gefährlich, sich vom anderen berühren zu lassen. Es wird gefährlich, sich vom anderen gar verwandeln zu lassen. Und das führt eben dazu, dass zum Beispiel auch Kompromisse und Aushandlungen schwieriger werden. Und es führt aber auch zu dem, was wir in der Soziologie auch als Entfremdung beschreiben. Die Welt wird stumm und grau und kalt und wir fühlen uns auch selbst in diesem Modus und sind nicht mehr in der Lage, mit Konflikten, mit Schwierigkeiten, mit Herausforderungen, nicht im Sinne von Anrufungen umzugehen. Ja, die Welt ruft uns ständig an, indem sie uns Unerwartetes, Neues, auch Widerständiges präsentiert. Und ich glaube, eine gelingende Gesellschaftsform wäre eine, die das als Herausforderung begreift, um zu hören und zu antworten. So beschreibe ich ein Resonantes in der Welt sein. Und stattdessen sind wir gezwungen, zu bewältigen und zu kontrollieren und wegzuarbeiten oder zu beherrschen. Das führt zu einer strukturellen Entfremdung des in der Welt sein.
Gibt es eigentlich Möglichkeiten, dieses aggressivere Klima zu befrieden? Darüber will ich sprechen. Weiter mit Hartmut Rosa, Professor für Soziologie in Jena. Müssen wir tatsächlich, wie wir es uns eigentlich für diesen Sonntagmorgen vorgenommen haben, mehr über Gewaltfreiheit sprechen?
Ich glaube schon, dass das sinnvoll wäre, sich das wieder auch in Erinnerung zu rufen. Aber das reine Sprechen und das reine Wollen reichen natürlich nicht immer aus. Also ich denke schon, dass es ganz wichtig ist, sich vor Augen zu führen, wie viele Ebenen dieses wachsende Aggressionsverhältnis hat. Wir haben schon darüber gesprochen, dass es eins zur Natur ist, dass es eins zu uns selbst ist. Wir sehen es aber wirklich auch im Sozialverhalten, wo Politiker wieder auf Straßen angegriffen werden, wo der Krieg eine Möglichkeit wird. Die Ausrufung der Zeitenwende sagt ja eigentlich, die Hoffnung auf friedliche Lösungen in der Welt waren fehlgegriffen. Wir müssen auf Gewalt setzen. Und ich glaube, es ist kein Zufall, wenn dann auch die Jugendkriminalität ansteigt, weil Jugendliche natürlich sehr sensibel auf Erwachsene reagieren. Und wenn Erwachsene sagen, politische Konflikte oder manche jedenfalls können nur mit Gewalt gelöst werden, dann übernehmen sie das vielleicht. Und dann hilft die reine Bereitschaft oder der Wille, friedlich zu werden, möglicherweise nicht aus. Deshalb glaube ich, wir müssen insgesamt kulturell und strukturell und politisch darüber nachdenken, was heißt es eigentlich, eine andere Form des in der Weltseins zu entwickeln. Meine Grundidee ist dafür zu sagen, den Modus des Beherrschens und Kontrollierens durch einen Modus des Hörens und Antwortens zu ersetzen. Aber natürlich ist das noch nicht die endgültige Lösung, sondern nur der Beginn der Suche.
Können Sie das nochmal näher beschreiben, was das heißt, Hören und Antworten? Das ist ja, Sie sprechen einmal vom Modus, es ist ja eigentlich eine Haltung, mit der wir der Welt begegnen oder, wie Sie gesagt haben, ob wir die Anrufung der Welt als auch Herausforderung begreifen.
Das ist eine Haltung, die aber sozusagen institutionelle Konsequenzen und Seiten hat. Die Frage ist, was wir in bestimmten Institutionen suchen. Ich meine, Bildungsinstitutionen sind dafür sicher ein guter Ansatzpunkt, weil wir natürlich in der Bildung Weltbeziehungen und Welthaltungen ausgeprägt werden. Und im Moment richten wir Bildungsinstitutionen, auch Bildungspolitik, ganz stark ab auf das Vermitteln von Kompetenzen, die wir dann zum Beispiel bei PISA auch wieder abfragen können. Das heißt, Schule wird da eigentlich auch zu einer Art von Optimierungsanstalt. Und da wird dieses Weltverhältnis, du musst Dinge beherrschen, unter Kontrolle bringen, natürlich auch systematisch eingeübt. Aber ich glaube, jeder Lehrende und jeder Lehrer und jede Lehrerin und auch jeder Schüler weiß, was Resonantes in der Schule sein bedeutet, nämlich sich berühren lassen von dem Stoff, der dort verhandelt wird, von einem Gedicht, von der Geschichte, von der Physik, von den Sternen und darauf sozusagen eine Umgangsweise zu finden, die nicht schon festgelegt ist. Und ähnlich können wir uns resonante Weltbeziehungen zum Beispiel in der Landwirtschaft ganz leicht vorstellen. Ja. Eben nicht immer die permanente Optimierung der Milchkühe, dass sie noch ein bisschen mehr Milch zum Beispiel geben, sondern, wie wir das kennen aus der Landwirtschaft, dass wir Tiere als Lebewesen begreifen und behandeln und trotzdem benutzen. Und in den Pflegeinstitutionen kennen wir das, ja, dass wir Patienten eben nicht nur als Parameter auf dem Bildschirm wahrnehmen, die wir dann irgendwie optimieren müssen, diesen Wert ein bisschen steigern, jeden ein bisschen senken, sondern dass wir uns auch da als Menschen, als bedürftige Menschen begegnen, die einander hören und antworten. Ich glaube, die Haltung alleine reicht nicht. Es hängt vom institutionellen Kontext, auch von den digitalen Möglichkeiten und von den Bürokratien ab, die uns eine andere Haltung strukturell und institutionell dann auch wieder möglich machen.
Das klingt auch ein bisschen religiös an. Welche Rolle spielt Religion bei dem?
Also es ist auf jeden Fall erstmal eine Art von utopischer Idee. Und ich denke, dass Religionen nicht unbedingt von ihrem kognitiven Gehalt, weil sie eine bestimmte Welterklärung liefern, die besser ist als andere, darauf würde ich nicht hinaus wollen. Aber ich glaube, dass religiöse Grundhaltungen, wie wir sie zum Beispiel aus der christlichen, aus der jüdischen, aus der islamischen Tradition kennen, aber tatsächlich auch aus dem Buddhismus oder aus dem Hinduismus, alle solche Momente haben eines In-der-Welt-Seins, das nicht auf Beherrschen gerichtet ist, sondern auf sich berühren lassen. Ich nenne das ein mediopassives Weltverhältnis. Dass ich mich öffne für ein anderes und mich bereit und so und willens bin, mich von diesem anderen nicht nur berühren, sondern auch verwandeln zu lassen, dass mir da etwas entgegenkommt. Ich glaube, das ist eine Haltung, die wir dort in religiösen Praktiken einüben können, beim Beten zum Beispiel, beim Empfangen des Segens, auch beim Singen zum Beispiel, wenn wir jetzt im christlichen Kontext bleiben. Ich glaube, schon physisch beim Betreten eines Tempels oder einer Kirche oder einer Moschee ändert sich geradezu meine körperliche Beziehung zur Welt. Das ist ganz anders, als wenn ich im Supermarkt bin, weil ich jetzt nicht etwas, genau genommen, weil ich keinen Aggressionspunkt finde. Deshalb glaube ich, wir brauchen solche Räume und Praktiken des Einübens eines mediopassiven oder resonanten Weltverhältnisses. Und Religionen können auch brutale Resonanzkiller sein. Das wissen wir nicht zuletzt, gerade auch wenn wir uns islamistische zum Beispiel Terrorakte, wie wir sie zuletzt erlebt haben, sehen. Aber Religionen können dieses Potenzial haben, ein resonantes in der Welt sein, uns buchstäblich einüben zu lassen.
Das steigende Aggressionsniveau in unserer Gesellschaft und was man dagegen tun könnte, das waren Einsichten und Ansichten des Soziologen Hartmut Rosa von der Universität Jena. Gewalt ist eine Kategorie im Umgang von Menschen miteinander und Gewaltfreiheit durchzieht dann eben auch alle Formen dieser Kommunikation. Es gibt ein paar Grundsätze und Regeln, mit denen man sich in eine Haltung der gewaltfreien Kommunikation einüben kann. Ein Konzept dafür stammt von dem US-amerikanischen Psychologen Marshall Rosenberg. In den 70er Jahren entwickelte er sein Modell der gewaltfreien Kommunikation. Dabei geht es unter anderem darum, sich aufrichtig mitzuteilen und einander wirklich zuzuhören. Beide Seiten sollen Konflikte lösen, ohne dass es Gewinner und Verlierer gibt. Ein Konzept, das seine Alltagstauglichkeit bewiesen hat. Nathalie Franke stellt es vor.
Wer kennt das nicht? Gerade war noch alles in Ordnung und dann kommt von gegenüber dieser eine Blick. Ein Wort, ein Satz und das Gespräch gerät ins Kippen. Manchmal löst so eine Kleinigkeit in uns etwas aus, was uns richtig auf die Nerven geht, was uns verletzt und uns einsam fühlen lässt. Meine erste Reaktion ist Trotz. Der Streit ist vorprogrammiert. Heinz Lowetinski ist Trainer und Experte für gewaltfreie Kommunikation in Frankfurt.
Je eher man es merkt oder je eher wir das merken, umso eher haben wir die Chance, den gewaltfreien Weg, den verbindenden Weg zu gehen, um wieder auf Augenhöhe zu kommen. Weil in Konflikten haben wir meist unser eigenes im Vordergrund stehen und was der andere gerade will und braucht, kann gut sein, dass uns das erstmal nicht so interessiert. Sollte uns aber interessieren, wenn wir eine gute Lösung finden wollen.
Ein Lösungsansatz wäre es, wenn man eine Bitte formuliert, anstatt sein Gegenüber zu bevormunden.
Also ein Beispiel, wäre es für dich in Ordnung, dies und das zu tun? Und dieses Dies und das, das soll so konkret wie irgendwie möglich und positiv formuliert sein.
Gewaltfreie Kommunikation kann in diesem Sinne sowohl im persönlichen wie auch im beruflichen Kontext hilfreich sein.
Es geht nicht darum, jetzt in vier Schritten meine Meinung da zu präsentieren und zu erwarten, der andere macht es, sondern es geht darum, deine Bedürfnisse und meine Bedürfnisse haben die gleiche Bedeutung und wie kriegen wir das unter einen Hut, dass wir eine Lösung finden, die für uns beide oder für alle Anwesenden passt.
Die wichtigste Regel für den Kommunikationstrainer?
Im Gespräch bleiben und die Bedürfnisse des anderen genauso wichtig nehmen wie meine eigenen, weil dann entsteht auch die Bereitschaft des Gegenübers an der Lösungsfindung beizutragen. Je mehr ich die Freiwilligkeit in den Vordergrund stelle und sage, wäre es für dich in Ordnung, bist du damit einverstanden, passt das für dich, umso leichter kann mein Gegenüber auch auf mich eingehen.
Diese Haltung bedarf stetiger Übung. Das wusste auch schon Marshall Rosenberg, als er seine Methode beschrieb. Zitat: Es geht nicht darum, perfekt zu sein, sondern stückchenweise weniger blöd.
Gewaltfreiheit im Alltag, wie man sich einüben kann in eine friedlichere Kommunikation. Nathalie Franke. Mein Name ist Klaus Hofmeister. Ich wünsche Ihnen heute einen geruhsamen und friedlichen Sonntag.
Das war Himmel und Erde. Im gemeinsamen Programm von HR Info und SWR Aktuell. Den Podcast zur Sendung gibt's auf hrinforadio.de.